Ich sag Spillover, was sagst du?
Gründungsmythos, Innovation, Softwarebranche.
Da kommst du direkt rausgesprudelt.
Ja, das war jetzt nicht schwer, das konnte ich vorhören in den anderen Podcasts. Da war das ganz interessant, aber ich habe mir gedacht, das ist tatsächlich das, was die Softwarebranche ausmacht. Dass man versucht, Innovation aus einem Feld in ein anderes zu übertragen. Und so war das bei SaaS auch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spillover. Mein Name ist Susanne Weckauf und in der heutigen Folge feiern wir eine kleine Premiere. Normalerweise begrüßen wir in diesem Podcast Unternehmen Made in Heidelberg. Mit Thomas Keil wird es heute allerdings ein bisschen anders. Thomas ist der Regional Marketing Director der SAS, dem größten privat geführten Softwarekonzern der Welt. In unserem Gespräch verrät er uns, was die SAS eigentlich macht, wie die Zukunft mit künstlicher Intelligenz aussieht und warum sich die SAS ausgerechnet Heidelberg als Deutschlandstandort ausgesucht hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Um erstmal vorzustellen, mit wem ich spreche heute mit Thomas Keil aus dem Unternehmen SAS. Thomas, was machst du bei SAS? Was ist SAS?
Ja, mein Job ist, dass ich erkläre, was wir tun. Ich bin Leiter des Marketings für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und SAS ist ein großes Softwarehaus in den USA gegründet, weltweit tätig und eben auch mit Heidelberg als Deutschlandsitz, Hauptsitz in hier vertreten.
Wir werden das alle kennen, wir Heidelberger, weil wir fahren so zwischen Ziegelhausen, Heidelberg, fahren wir immer an dem Gelände vorbei. Es sieht sehr schön aus, hat so ein bisschen auch dieses amerikanische Flair vom Aufbau. Ich habe schon gehört, es soll ein Friseur sein oder man weiß nicht so genau, was da abgeht. Da gibt es ja so einige Gerüchte.
Ja, da arbeiten wir dran, dass die Heidelberger besser verstehen, was wir wirklich tun. Das hat auch eine große Historie. Wir sind seit jetzt 1982 in Heidelberg. Erst eine Rohrbacher Straße mit 2-3 Leuten und dann hat sich das weiterentwickelt. Und 1991, glaube ich, sind wir in Harlas gegangen. Das war vorher ein Hotel und wurde für uns umgebaut und wir haben dann das erweitert und einheitlich gestrichen. Und wir legen Wert drauf. Das ist so eine Firmenphilosophie, dass die Mitarbeiter ein Ambiente haben, in dem sie sich wohlfühlen. Da gibt es eine Anekdote zu der Gründer unseres Unternehmens, der hat, ich glaube, 6 Monate am Anfang seiner Karriere in Großraumbüros gearbeitet, in amerikanischen Cubicles und hat gemeint, nie mehr, das will er nie mehr machen und hat dann in seiner eigenen Firma Einzelbüros, gepflegtes Ambiente auf dem Campus in Cary in North Carolina haben wir sogar Schwimmbäder, Turnhallen, irgendwie sowas. Ja.
Super, also fließt da schon so ein bisschen betriebliches Gesundheitsmanagement auch mit ein.
Ja. Es ist auch so, die Mitarbeiter schätzen das sehr, dass sie sagen, ja, man hat eine gepflegte Außenanlage, man hat eine andere Atmosphäre. Das ist schon so ein bisschen universitär geprägt. Vielleicht wirkt das deshalb ein bisschen anders als ein sozusagen normales Bürogebäude. Aber zahlt sich aus, weil man bleibt da, man kommt da gerne hin.
Was macht ihr denn überhaupt?
Ja, wir bauen Entwicklungswerkzeuge, Softwareentwicklungswerkzeuge für Kunden, die damit wiederum Anwendungen bauen, die sich rund um analytische Themen drehen. Also ich optimiere die Ansprache meiner Kunden, also welche Newsletter kriegt welcher Kunde oder welches Angebot, Next Best Offer. Und ich versuche zu erkennen, welche Kredite wohl bezahlt werden und welche nicht. Also ich versuche so eine Art Abwägung, Risikoabwägung zu machen, welche Zinssätze ich dafür geben muss. Unsere Banken, Kunden machen das. Oder wir haben Betrugserkennung. Wenn eine Kreditkarte genutzt wird und dann wird in Millisekunden geprüft, ist das jetzt eine betrügerische Zahlungstransaktion oder ist das eine richtige? Das ist manchmal gar nicht einfach.
Ja.
Weil man, also vielleicht ein Beispiel, wenn man seine Kreditkarte immer nur in Heidelberg verwendet und dann auf einmal in Singapur, kann das betrügerisch sein, weil das ja ein außergewöhnlicher Einsatzzweck ist. Es kann aber auch sein, dass jetzt dieser Heidelberger erstmals in seinem Leben nach Singapur geflogen ist und so sehr darauf angewiesen ist wie nie zuvor, dass er mit dieser Kreditkarte zahlen kann. Also lässt sich das nicht mit einer einfachen Regel prüfen, sagen, ja, Heidelberger Kreditkarten in Singapur eingesetzt ist immer Betrug, sondern das muss mit mehr Intelligenz gemacht werden. Also ist dieser, was weiß ich, die Zeitabstand, ist das plausibel oder ist der vom Einkommen her, ist das plausibel von den bisherigen Transaktionen, wenn er immer nur kleine Transaktionen hat, dann auf einmal eine riesengroße ist. Also man muss verschiedenste Faktoren mit einberechnen und das ist das, was wir tun, auf großen Datenmengen in großem Umfang, ja.
Vor allen Dingen in großem, also wir haben in dem Podcast ja hauptsächlich Unternehmen Made in Heidelberg. Ja. Bei euch ist es ja, du hast schon gesagt, ihr seid ein US-amerikanisches Unternehmen mit dem Hauptsitz, euer Headquarter ist hier in Heidelberg. Wie kam das? Also warum erstmal Deutschland und warum Heidelberg als Hauptsitz für den deutschen Markt?
Ja, das ist, ich habe mich da schlau gemacht bei den Kollegen, die schon länger dabei sind. Die haben mir das erzählt, dass der Europachef eine private Urlaubsreise gemacht hat und sich mit seiner Frau hier in Heidelberg verliebt hat und fand das so schön, dass er gesagt hat, hier möchte er gerne quasi den Europasitz installieren. Das war dann in der Rohrbacher Straße, das waren zwei, drei Leute, die das gemacht haben, 1982. Die Firma selbst ist 1976 gegründet, also relativ schnell dann über den Teich expandiert. Und dann gab es aber auch bestimmte Anknüpfungspunkte an die Stadt, aus der wir herkommen, in Cary, North Carolina. Das ist so ein Universitätsstädtchen mit Chapel Hill, eine berühmte Uni in den USA. Und da ist so eine, die North Carolina State University. Und wir sind eine Ausgründung aus einer Universität. Und dann war quasi Heidelberg als Universitätsstadt so vom, von der Atmosphäre her vergleichbar. Auch nicht ganz so riesengroß und trotzdem mit einer renommierten Universität. Und das hat ein bisschen auch dazu geführt, dass man sich hier wohlgefühlt hat und gesagt hat, man kann diesen Geist, den wir damals gepflegt haben, den wir bis heute pflegen, der Neugier und des Veränderns und des Transfers von Wissenschaft in die Wirtschaft, den kann man hier gut pflegen. Und deshalb hat sich da etabliert über die Jahre. Dann als Europazentrale erst und als Deutschlandzentrale.
Wahnsinn. Wie seid ihr sonst organisiert und weltweit aufgestellt?
Ja, also wir sind vielleicht ein paar Basisinformationen. 14.000 Mitarbeiter weltweit, 3 Milliarden Euro Umsatz oder Dollar Umsatz. Also ein relativ großer Konzern, der größte privat gehaltene Softwarekonzern der Welt. Also privat gehalten. Wir haben keine Aktionäre, keine Quartalsberichte. Das führt dazu, dass auch weniger Aktionäre, sozusagen keine Aktionäre Interesse an uns haben. Und deshalb sind wir auch nicht so bekannt wie börsennotierte Unternehmen. Wir sind hauptsächlich in USA mit unserer Entwicklungsabteilung, haben auch in China und in Schottland haben wir kleinere Einheiten noch mit Entwicklung. Ansonsten in 55 Ländern der Welt mit Offices vertreten, wo wir Kunden betreuen.
Man kennt ja jetzt hier in der Rhein-Neckar-Region SAS als Softwarehersteller, aber ja auch SAP. Für Nicht-Experten, worin unterscheiden sich jetzt die beiden Konzerne?
Am Namen?
Ja, das auch, an einem Buchstaben.
Nein, und auch die SAP hat einen großen Schwerpunkt auf operative Geschäftsprozesse. Das heißt, die kümmern sich darum, dass ihre Software die Firmen in ihrer täglichen Arbeit unterstützt, von Wareneingang über Rechnungsstellung, über Finanzen. SAS hingegen kümmert sich eher um eine Analyse der dabei anfallenden Daten, also die Analyse, analytischen Funktionen, das ist das, was uns auszeichnet. Wir haben auch Schnittstellen, wir sind zertifizierter SAP-Partner, wir haben auch mal gemeinsam Kunden betreut und machen das zum Teil auch immer noch. Also das gibt sowohl Wettbewerbssituationen als auch Kooperationssituationen, aber ja, SAP ist natürlich viel, viel größer als wir, aber ist in einem anderen Bereich ein bisschen tätig.
Also als Softwareentwickler zählt SAS ja laut Definition zu den 11 Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Wie seht ihr euch selbst? Also zählt ihr euch auch selbst zur Kultur- und Kreativwirtschaft?
Das war eine interessante Frage, als ich das erste Mal gehört habe, wie das reinläuft. Und ich bin davon überzeugt, dass man Software nur machen kann, wenn man kreativ denkt. Deshalb dieses Spillover-Gedanke fand ich gar nicht so schlecht. Der Gründungsmythos unserer Firma zum Beispiel ist, dass wir Software entwickelt haben, statistische Methoden entwickelt haben, wie man der Agrarwirtschaft in North Carolina hilft. In der Saatausbringung und in der Vorhersage, welche Ernteerträge zu erwarten sind. Eine ähnliche Mathematik, ähnliche Algorithmen konnte man aber auch verwenden in anderen Branchen. Und als man gemerkt hat, dass es da in Banken bestimmte Anwendungsfälle gibt oder im Gesundheitswesen bestimmte Anwendungsfälle gibt, die etwas Ähnliches brauchen, dann wurde die Firma gegründet. Also ist sozusagen ein stetiger Gedankenfluss ist, was in dem einen Kundenfall erstmals verprobt wurde, ist das etwas, was andere Kunden in dieser Branche auch interessiert? Oder kann man das sogar ausweiten und dass ganz andere Bereiche davon profitieren? Und das ist etwas, da muss man über den Tellerrand rausblicken und sagen, naja, da muss erst mal was ausprobieren, wo vorher keiner dran gedacht hat. Und das ist schon ein kreativer Prozess.
Mit welchen über den Tellerrand hinausblicken Bereichen habt ihr denn aktuell zu tun? Also wo steht euer Austausch mit der Kultur- und Kreativwirtschaft?
Ja, wir arbeiten zum Beispiel mit verschiedenen Startups zusammen, die, ich erinnere mich an ein Projekt, da, es gibt in der Sportanalytik, man beobachtet ein Fußballfeld mit 14 Kameras und versucht davon ein abstrahiertes Bild zu bauen, damit man möglichst genau rausfinden kann, wie viele Kilometer ist jetzt dieser Mittelfeldspieler wirklich gelaufen, wo stand der, als der das Tor fiel, wie viele Ballberührungspunkte gab es. Also es sind längst nicht mehr sozusagen Studenten, die das am Fernsehbildschirm aufnotieren, wie viele Ballkontakte der hatte, sondern das lässt sich eben auch automatisiert erfassen. Da gibt's nicht so einen großen Markt dafür, wer das brauchen könnte, aber die Software, die man dafür braucht, die muss allerhöchsten Ansprüchen genügen. In Echtzeit, teilweise auf den Kameras selbst laufen, damit diese riesen Datenmengen nicht so weit transportiert werden können. In den Fußballstadien hat man typischerweise eben auch kein Rechenzentrum. Also haben wir uns da herausfordern lassen und haben dafür eine Applikation gebaut und eine Software entwickelt, die in Echtzeit bestimmte Analysen vornehmen kann. Das hat sich hier nicht monetarisieren lassen, haben wir kein Geld mitverdient. Mhm. Aber das können wir jetzt einsetzen in anderen Bereichen, wo eben auch in großer Zeit sehr viele Datenmengen in Echtzeit anfallen, in Produktionsanlagen. Mhm. Zum Beispiel beobachten wir mit Kameras die Produktion von Produkten jeder Art und können feststellen, ob da ein defektes Produkt ist.
Okay.
Und je schneller wir das erfassen können, je schneller wir das prozessieren, desto schneller kann die Produktion laufen. Und das haben wir da gelernt sozusagen, dass wir das hier verprobt haben und dann können wir es hier übertragen und dann können wir hier was einen Wert schaffen, wo man vorher vielleicht gar nicht dran gedacht hat.
Also sehr spannend, sehr ausgeklügelt, sehr intelligent. Das ist ja auch das verbindende Element der Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft, so der schöpferische Akt in der Entstehung von diesen Produkten und Inhalten. Das kreative Schaffen in der Softwareentwicklung ist ja dann, wie du jetzt sagst, im Sinne des Problemlösens. Und ihr entwickelt da ja auch, wie man jetzt schon rausgehört hat, dieses KI, künstliche Intelligenz. Wie ist das bei künstlicher Intelligenz? Also wie intelligent soll die sein und wie kreativ kann oder soll sie sein?
Ja, das ist eine total spannende Diskussion, weil der Begriff schon so ein bisschen misleading ist, dass man von Intelligenz spricht und das künstlich nennt und so. Das ist so eine Metapher, die sich auch in die falsche Ecke interpretieren lässt, als ob das quasi den Menschen angreift. Menschliche Intelligenz und dagegen künstliche Intelligenz. Also insofern ist das, da können wir sich allein schon stundenlang drüber unterhalten, warum man das so nennt und ob das wirklich so ist, wie es ist. Wenn man jetzt in die Softwarebranche wieder zurückgeht und sagt, es gibt bestimmte Technologien, die ordnet man diesem Cluster sozusagen zu, oder Machine Learning, Deep Learning, Natural Language, also Spracherkennung, Bilderkennung, das sind Technologien, die funktionieren nur, indem man neuronale Netze, die heißen dummerweise eben auch wie eine Hirnmetapher, neuronale Netze trainiert und damit zum Einsatz bringt. Und in dem Umfeld sind wir Marktführer weltweit für kommerzielle Anwendungen in diesem Umfeld. Wir sind nicht so bekannt wie Facebook und Tesla und Google für ihre AI-Frameworks, aber sozusagen in der praktischen Anwendung bei Kunden haben wir relativ viel da gemacht. Wir investieren da auch sehr stark rein. Das ist unser absolut größtes Investitionsfeld, weil damit auch vieles zu leisten ist. Da können wir viel tun.
Wo finden wir das in unserem Alltag wieder?
Ja, im Smartphone. Jeder hat ein Smartphone, muss das mal anmachen und gucken, zum Beispiel bei den Fotos. Wenn man dann nach irgendwie 4, 5 Fotos, die man hochgeladen hat, fängt der Algorithmus auf dem Smartphone an, die Personen zu identifizieren. Und dann gibt es auf einmal eine Übersicht, diese Person, die auf dem Bild ist, ist auch noch auf anderen Bildern drauf. Das ist so eine Mustererkennung, die mit einem Modell, so ist der Begriff, trainiert wurde. Und dann kann das die KI erkennen, dass das die gleiche Person ist. Oder wenn man die Spracherkennung nutzt, Siri, Alexa anspricht, und dann muss ja sozusagen ein Computer erkennen, das ist eine Sprache, das ist eine Anweisung an mich. Was ist das für eine Anweisung? Die muss rausarbeiten. Okay, da ist ein Dialekt drin, da ist ein Signalwort drin, da sind Füllwörter drin. Das alles muss erkannt und prozessiert werden und übersetzt werden in Maschinensprache. Und dieser Prozess dieses Erkennens, den würde man heute als KI bezeichnen. Und das nutzt jeder.
Und wäre das konkret was SAS im Bereich der KI macht?
Ja, wir haben auch diese Spracherkennung. Wir nutzen das zum Beispiel für Kunden, die den Kundenservice optimieren. Wenn man dort anruft und bestimmte Formulierungen verwendet, dann wird das dann automatisch transkribiert und in Text übersetzt und dann über textanalytische Methoden wiederum weiter klassifiziert und verarbeitet. Oder Wenn man dann noch Antworten dazu liefert, dann gibt es diese Chatbots, ja, die dann relativ präzise, je nachdem, wie der Anwendungsfall ist, reagieren können. Und da gibt's, das ist eigentlich der praktische Anwendungsfall, was da vielleicht diese allgemeine KI-Diskussion, man denkt immer, dass es irgendwann so weit ist, dass dieser Chatbot so schlau ist, dass man sich mit dem unterhalten kann, wie wir zwei jetzt. Mhm. Und dass das dann das Ende der Menschheit ist. Und da muss man sagen, da sind wir echt noch Dekaden von entfernt. Das so schnell geht das nicht.
Ja, auch rein linguistisch betrachtet habe ich in dem Bereich auch schon gearbeitet. Das wird ja von Menschen angefüttert. Wir müssen denen ja quasi die Sprache beibringen und das Differenzieren beibringen. Ja. Das ist ja,
ja. Ja. Ja, und dann, da gibt's, natürlich ist die Frage, woher weiß denn diese Maschine, was das denn heißt? Das heißt, es wird, den Vorgang nennen wir trainieren, das wird mit Daten trainiert. Also man gibt dem Computer ein Set von Informationen und sagt, das war das und das. Dann werden diese Daten gelabelt und damit trainiere ich diesen Algorithmus. Und wenn etwas Ähnliches kommt, kann er das vergleichen. Aha, das ist das ungefähr. Mhm. Gebe ich mal ein Beispiel, vielleicht ein bisschen seltsames, aber es gibt automatische Übersetzungsprogramme und ich heiße Kyle mit Nachnamen. Wenn mein Anrufbeantworter, der im Computer drin steckt, wenn der das hört und ins Englische übersetzt, kommt manchmal horny bei raus.
Wegen K und G,
Und dann ist die Frage, warum kommt nicht Wedge dabei raus? Wedge wäre das englische Keil, aber es kommt Horny dabei raus, weil man aus dem Keil mit vielleicht ein bisschen verschwommenen K eher ein Geil hört und das dann eher in Horny übersetzt. Ja, warum? Weil es viel mehr Daten gab, die auf diesen sexualisierten Diskurs trainiert sind, als auf den allgemeinen Sprachschatz im Dictionary, wo dann Wedge für Keil übersetzt werden würde,
Ach, spannend.
Und noch dazu könnte man sich überlegen, warum ist dieser Algorithmus so doof, dass er einen Eigennamen versucht zu übersetzen, dass er nicht erkennt, wenn da Herr Keil angesprochen wird, dass das zweite Wort ist ein Eigenname, das muss man nicht übersetzen. Also sozusagen, da merkt man sofort, es ist mehr so manchmal, und das erfahren wir manchmal, das ist so halb an der Wirklichkeit vorbei und dann klingt es so ein bisschen doof und dann, aber das lässt sich technisch auch nachvollziehen und erklären.
Also gute Nachrichten für alle, die jetzt so Filme wie Minority Report oder sowas gesehen haben und denken, oh mein Gott, irgendwann wird die KI und überhaupt Computer werden die Weltherrschaft über uns erreichen.
Ja, es wird nicht funktionieren so. Es gibt natürlich bestimmte Vorhersagen, die man besser treffen kann, wenn man viele Daten hat, dass man bestimmte Muster erkennt. Und also wer nicht erkennt, dass vor dem 14. Februar der Blumenabsatz nach oben geht, das kann man vorhersagen. Und wenn man da ein bisschen schlauer ist, dann kann man auch vorhersagen, dass ein bestimmter Joghurt besser abverkauft wird in einem Laden, wenn da gerade eine Werbekampagne läuft. Mhm. Also das sind Vorhersagen, die sind leicht möglich. Aber ich habe auch mal Germanistik studiert, da hat ein Sprachwissenschaftsprofessor immer gesagt, Aussagen über die Zukunft sind nur modal geprägt möglich. Es lässt sich eben nichts Sicheres über die Zukunft sagen. Und deshalb ist es immer sehr, sehr kritisch zu betrachten, wenn man in solche Freiheitsrechte reingeht und sagt, da gibt es demnächst ein Verbrechen in diesem Minority Report. Ja. Und da wurde das Dilemma ja durchgespielt, dass vielleicht sogar den Protagonisten quasi in diese Situation reinzwingt und er dann gar nicht mehr rauskommt aus dem, was man von ihm fast erwartete.
Ja. Was glaubst du, wo wird KI uns in den nächsten Jahren in unserem Leben noch mehr beeinflussen oder auch unterstützen oder wo auch nicht und wo ist es vielleicht auch besser, dass es das nicht tun wird?
Ja, ich glaube, es gibt viele Alltagsdinge, die eine Maschine viel besser kann. Also ich sag mal, die Terminvereinbarung. Terminvereinbarung zwischen 3 oder 4 Leuten, das ist typischerweise kompliziert, wenn es auch noch verschiedene Organisationen sind, die das koordinieren müssen. Zum Beispiel dieser Termin hier, der muss ja auch vereinbart werden. Das könnte eine Maschine selber machen. Man könnte sagen, aha, da hat der Zeit, hast du Zeit, da hat das Studio Zeit. Dann wäre das der optimale Termin für alle Beteiligten und dann macht die Maschine den Termin aus. Das ist etwas, wo ich glaube, das wird passieren und dann wird man auch sich darüber freuen, dass das so funktioniert. Man muss mal dann nur aufpassen, dass das dann nicht auch noch in das Private überschwappt und sagt, jetzt fängt er ja auch noch an sozusagen, wann muss ich jetzt, man sieht das ja manchmal schon auf dem Handy, wenn dann irgendwie so ein Alert kommt, nach Hauseweg, jetzt 20 Minuten, kein Stau. Also hat dieser Algorithmus schon gelernt. Typischerweise fahre ich um 17.30 Uhr fahre ich heim. Also müsste ich jetzt los, müsste ein bisschen früher los, damit ich diesen Termin... Und das ist schon fast übergriffig, weil ich sage, ich bin doch selbst Herr meiner Zeit. Ich will es doch tun. Also ich denke, es wird eine Balance geben. Viele Dinge werden uns den Alltag erleichtern und wir werden davon profitieren. Man wird vielleicht auch Methoden besser finden, wie man Fake News rausfiltert, wie man Informationen auf Relevanz besser rausfiltert und nicht nur auf Werbewirksamkeit. Das ist momentan so das größte Paradigma. Aber dass man den Menschen ersetzen kann, das sehe ich gar nicht. Das wird sogar umgekehrt sein. Vielleicht ein Beispiel aus der Logistikbranche, Taxifahrer oder Paketauslieferer, die mussten vor 20 Jahren, mussten die sich in ihrem Bezirk sehr, sehr gut auskennen.
Ja.
Das war wichtig, dass sie ihren Straßennamen auswendig gelernt und so weiter. Heute haben wir ein Navigationssystem und das unterstützt den Fahrer, da richtig hinzukommen. Und dann musste trotzdem noch der Dispatcher planen, wann fährt dieser Paketdienst los, wohin, welche Route fährt er ab. Das kann ein Computer heute besser berechnen. Und dann muss der Fahrer, der das ausfährt, muss nicht mehr dieses Qualifikationsniveau haben und muss nicht mehr alles selber können, sondern der kriegt eine Hilfestellung. Damit ist das wiederum ein Job, der für mehr Leute erreichbar wird.
Wobei es auch da, ich finde es ein super Beispiel, wenn man die kleinen Straßen kennt und weiß, da hinten ist ein Stau oder da ist gerade die Straße blockiert, kann ich den Umweg nehmen und komme da auch hin.
Es ist eine Unterstützung. Ja,
genau.
Also wir sprechen manchmal auch davon, auf Englisch heißt es ja Artificial Intelligence mit AI, dass man das eher als Augmented Intelligence versteht. Das ist eine Unterstützung für Entscheidungen, die man immer noch selber trifft.
Am Beispiel von Smart City jetzt, wie kann KI auf dem Weg zur Smart City helfen?
Ja, zunächst sieht man in der Stadt ganz viele Systeme ineinander greifen, also Verkehr, Arbeitswege, die Infrastruktur, die da läuft. Und das sind erstmal Optimierungsaufgaben. Morgens hat man ganz viel Verkehr, nachmittags auch. Wie optimiert man das? Das ist eine klassische, mathematische Aufgabe sozusagen. Und da kann man mit besseren mathematischen Methoden, eben auch mit KI, noch mehr helfen und kann das noch besser optimieren. Beispiel wäre, wenn man in der utopischen Zukunft intelligente Fahrzeuge mit intelligenten Ampeln vernetzt und dann klarer feststellt und möglicherweise mit den Fußgänger, dass Fußgänger erkannt werden, dass es keine unnützen Wartesituationen an roten Fußgängerampeln gibt, wo überhaupt kein Verkehr ist, sondern dass das intelligenter geregelt wird. Das ist so eine Sache. Aber die größeren Probleme sind eigentlich eher im Verkehr. Wie kann ich jetzt Staus vermeiden? Wie kann ich das optimieren? Und da gibt's Ansätze auf der ganzen Welt. Auch Heidelberg hat da ja sich ein paar Ideen rausgepickt und will da sich weiterentwickeln. Auch Energie sparen und der Parkplatzzuverkehr ist so ein typisches Beispiel. Wenn man wüsste, wo ein Parkplatz frei ist und man würde das nächste Auto genau dahin lotsen, dann wäre schon viel gewonnen.
Ja, auch Thema Nachhaltigkeit und Umwelt, wenn das ganze Lichtsystem zu Hause, das hat ja schon begonnen, wenn man merkt, okay, es ist niemand mehr zu Hause, ich mache das Licht aus und es brennt nicht den ganzen Tag weiter.
Ja, in der Bahnstadt der Radweg, der nur das Licht gibt, wenn jemand wirklich vorbeifährt und sonst sich ein bisschen runterdimmt, dann kann man das intelligenter einfach steuern. Ja. Wir haben mit der Stadt Heidelberg, versuchen wir gerade ein Projekt umzusetzen, wir sind da dran, da geht es um, jetzt haben wir ja ein bisschen einen kleinen Wintereinbruch, das wird Frostschäden geben an den Straßen, das weiß man aus Erfahrung, dann weiß man aber nicht wo. Und nun gibt es die Möglichkeit mit Bilderkennung, dass man mit einer Kamera über die Straße fährt und die Bilderkennung kann relativ schnell funktionieren, kann feststellen, aha, das ist ein Defekt oder das ist eine Schattierung oder das ist nur eine Pfütze oder das ist ein Loch. Das lässt sich über Bilderkennung herstellen. Und dann ist die Frage, wo hängen jetzt solche Kameras an Autos? Und da kam jetzt eine Idee in dem Projekt hoch. Bei den Müllfahrzeugen, die einen Rückwärtsgang haben und die rückwärts fahren, haben sie deshalb eine Rückfahrtkamera. Das heißt, die haben Kameras und Müllfahrzeuge fahren alle 2 Wochen alle Straßen Heidelbergs ab.
Ja.
Und aus der Kombination der Ideen, Bilderkennung und der vorhandenen Infrastruktur versuchen wir jetzt ein bisschen rauszufinden, geht das? Können wir das tun und können wir das verproben? Das wird spannend, weil dann spart man sich sozusagen das Begehen und kann möglichen Bürgerbeschwerden vorbeugen und kann das schneller lösen. Ja.
Was glaubst du oder was ist deiner Meinung nach, welche Rahmenbedingungen sollten dafür noch geschaffen werden, um KI noch mehr in unser Leben oder auch in diese Smart City der Zukunft zu integrieren?
Ja, ich glaube, die beteiligten Akteure, die haben schon eine ganz gute Vorstellung davon, was man machen kann. Manchmal ist ein bisschen Unverständnis, dass im Raum und deshalb ist, glaube ich, der größte Hebel, den man hat, darüber zu reden und zu erklären und aufzuklären und sagen, das ist nicht ein Überwachungsstaat, wenn eine Kamera eingesetzt wird. Und wenn künstliche Intelligenz eingesetzt wird, ist es nicht ein Eingriff in Persönlichkeitsrechte. Es kann sein, in bestimmten Anwendungsfällen, dass das so ist, aber nicht in allen. Und das jeweils rauszuarbeiten und ein Verständnis dafür zu entwickeln und in den Dialog zu gehen, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass man nicht von vornherein Technologien ablehnt, weil man sie nicht kennt und versteht, sondern sich einbezogen fühlt, dann mitgenommen wird und auch die Erklärungsmuster kriegt.
Ich denke auch, da fehlt Kommunikation und Aufklärung, weil wenn du jetzt sagst, Kamera an einem Müllauto und es scannt die Straßen, für mich vollkommen nachvollziehbar und auch wichtig. Wenn ich jetzt denke, okay, eine Kamera an der Ampel oder eine Kamera auf irgendeinem Platz, um man sagt, ich möchte das und das schauen oder überprüfen. Aber da ist es ja schon nicht mehr gewährleistet irgendwie mit dem Datenschutz.
Ja, das ist zumindest eine Frage, die man dann stellen muss. Ich glaube, die deutschen Kommunen, die das machen, die haben da schon alle rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten. Das wird schon funktionieren. Die Frage ist, dass halt trotzdem Missbrauch hineininterpretiert werden kann oder auch tatsächlich stattfinden kann, wenn das nicht ordentlich gemacht wird, wenn man sich nicht wirklich drum kümmert. Und dann kann ich schon verstehen, wenn man sagt, ich mache am Bismarckplatz oben so eine Kamera hin und die beobachtet erstmal alles.
Ja.
Und dann weiß man nicht, wird das jetzt wirklich nicht aufgezeichnet und für was wird das eigentlich verwendet und so weiter und so weiter. Also das muss man dann erklären. Und dann muss man vielleicht abwägen, naja, die Polizeiarbeit ist dadurch effizienter. Man hat möglicherweise einen höheren Sicherheitsaspekt. Vielleicht sagt man, man schaltet die Kamera nur nachts an.
Ja.
Und nur dann, wenn noch Busse fahren oder nur dann, wenn einer ein SOS schickt oder sowas.
Ja.
Keine Ahnung, dass man bestimmte Szenarien auch glaubhaft entwickelt. Warum brauche ich das denn da? Nicht um des Selbstzwecks willen, sondern um meinetwegen die Heimkehrsicherheit von Feiernden nach der Party zu gewährleisten, wie auch immer.
Genau, da fehlt natürlich eine gewisse Transparenz. Das ist ja wie mit unseren Uhren oder Armbändern, die irgendwas tracken, wo man sagt, hey, es kann unterstützend sein für mich selbst, für meine Gesundheit. Aber der Grat ist schon schmal, weil es könnte ja auch sein, hey, heute hast du dich nicht bewegt, Susanne. Also wenn du morgen krank bist, gibt's von mir nichts.
Ja klar, und die melden das irgendwann der Versicherung. Deine Krankenversicherung steigt dein Tarif, zu wenig bewegt.
Das, richtig.
Genau, das ist die Befürchtung, die man haben muss.
Genau.
Ja.
Die du auch für gerechtfertigt hältst? Oder glaubst du einfach, sollte noch mehr Kommunikation stattfinden? Einfach von beiden Seiten, um zu sagen, hey, ja, das kann passieren, aber das und das die Gewährleistung.
Das ist, ich glaube, das fängt schon an, wenn man, gerade beim Beispiel Versicherung, sind auch viele Versicherungen sind Kunde von SAS, die, wenn es einen Bonus für ein gutes Verhalten gibt, also man hat irgendwie einen Gesundheitskurs gemacht, kriegt man einen Bonus. Das ist schon mittlerweile bei manchen Versicherungen. Oder wenn man im Kfz, sein Auto, wenn man dort zustimmt, dass man die Kilometerleistung oder möglicherweise sogar das Fahrverhalten tracken lässt. Also wenn man gemächlich immer unterhalb des Tempolimits fährt, kriegt man einen anderen Tarif als die Leute, die über immer Maximalgeschwindigkeit fahren und sehr schwankendes Fahrverhalten haben. Das klingt erstmal ganz plausibel und damit kann man auch Kunden ködern. Wenn aber aus dem Bonus ein Malus wird, die Leute, die sich so nicht verhalten, kriegen dann was Schlechteres. Und das ist dann inhärent im System, je mehr Leute einen Bonus kriegen, desto de facto werden die anderen abgestuft.
Ja.
Und das ist eine Gratwanderung, die heute schon zu beachten ist, weil Versicherungen sind eigentlich dafür da, in einer gemeinschaftlichen Organisation von Risikoabwehr herzustellen. Und sagen, ja, ich will eben nicht den Kranken jetzt einen schlechteren Tarif geben, weil wir als Solidargemeinschaft ja genau die mitversichern wollen. Also insofern ist das schon Individualisierung und Gemeinschaft ist abzuwägen.
Ja, vor allen Dingen, weil jetzt gerade am Beispiel von Krankheit, man weiß die Ursache ja nicht immer und es kann ja trotzdem was eben Gemeinschaftliches sein. Und wir haben ja hier das Prinzip Belohnung, Bestrafung. Man könnte sich fühlen wie ein Kind quasi. Ja. Hier, wenn du das machst, wenn du deine Hausaufgaben machst, kriegst du Gummibärchen, ansonsten darfst du kein Fernsehen schauen. Ja. Es steckt ja so ein bisschen drin.
Ja. Genau, das stimmt wohl. Im Gesundheitsbereich würde ich eher auf so Sachen eingehen wie meinetwegen jetzt diese Impfstoffherstellung, sowas, das ist ein Riesenoptimierungsthema. Das sozusagen, wie schaffe ich es aus wie viel Anlagen, wie viel Dosen an welche Endkunden zu bringen? Das ist, das schreit nach analytischer Software. Also wir versuchen da auch noch unsere Kompetenzen mit reinzubringen und da wir unterstützen schon beim Intensivbettenregister, das ist ein SAS-Projekt, wo wir das Robert-Koch-Institut unterstützt haben, sozusagen die Erfassung der Kapazitäten in den Intensivbetten zu melden und daraus dann auch Analysen zu machen. Wann sind die ausgelastet, wann muss man jetzt empfehlen, wo jemand anders aufgenommen wird und solche Dinge. Das ist schon, in dem Gesundheitsbereich kann man schon viel andere Sachen optimieren als ausgerechnet die Krankenversicherungstarife da.
Und auch da merkt man, ist es natürlich wieder menschenabhängig, weil irgendjemand muss es ja auch übermitteln, die Daten.
Ja, die, ja, also am Anfang ist der Mensch und am Ende ist der Mensch. Ja. Das entscheiden muss immer noch jemand ganz am Ende, ja.
Ja. Früher oder später, irgendwie wir es ja schon hatten, kommt man dann zu so einem ethischen Dilemma. Findest du, diese KI kann ja auch so zu sozialer Ungleichheit in der Gesellschaft eben führen oder das verschärfen. Was ist jetzt deine Meinung oder wie geht ihr bei SAS dagegen vor? Sagt ihr, hey, ja, es ist Transparenz, hey, es sind Absprachen?
Ja, zunächst mal beschäftigen wir uns sehr, sehr stark mit dem Thema Ethik in AI. Wir gehen auf Konferenzen, wir machen Workshops, wir machen das extern mit Publikum und wir machen das intern mit unseren Kunden auch, um allein das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass sich der Mensch schwer tut, zu akzeptieren, dass so eine Blackbox eine Entscheidung rausspuckt und die muss ich akzeptieren, weil das so ist. Sondern wir versuchen auch mit unserer Software rauszuarbeiten, warum wurde jetzt dieser Kredit an diese Person nicht vergeben. Mhm. Liegt das an einem Kriterium, das objektiv ist oder liegt das an einem Kriterium, das an einem Vorurteil behaftet ist? Da gibt es Anekdoten zum Thema, wenn man in der falschen Wohngegend wohnt, kriegt man nur per Nachname geliefert. Mhm. Wenn man einen falschen Nachnamen hat, kriegt man bestimmte Kredite nicht. Mhm. Das darf nicht sein. Mhm. Das muss transparent sein. Warum hat ein Algorithmus entschieden, diese oder jene Entscheidung zu treffen? Und dann kann man gucken, hat dieser Algorithmus vielleicht ein Bias, ein Vorurteil mit einprogrammiert, den man dann bearbeiten muss. Mhm. Und allein dadurch, dass man darüber redet, schärft man die Verantwortung bei den Entscheidern, die solche Systeme implementieren, die dann eben, und darauf dringen wir auch beim Kunden, dass wir nicht in die Vollautomatisierung gehen, sondern dass es immer noch mindestens in den Grenzfällen, die man auch filtern kann, sagen, okay, das ist etwas, wo man mal hingucken muss, dass das entschieden wird, dass ein Mensch drauf guckt und das entscheidet. Da muss man allerdings auch dazu sagen, Menschen haben auch Vorurteile.
Klar.
Und da akzeptieren wir das so ein bisschen mehr, ne, dass der, ja, ein Mensch macht halt einen Fehler. Beim Computer glauben wir immer, dass der immer alles objektiv macht und dem würden wir keinen Fehler verzeihen. Das ist das große Dilemma bei den autonom fahrenden Fahrzeugen. Wir wissen alle, dass es Verkehrsunfälle gibt, die vermeidbar wären, weil wir wissen, der Fahrer ist nicht fahrtüchtig, weil der ist schon zu alt oder betrunken oder der kann einfach nicht gut fahren und jedes Mal muss man Angst haben, dass der einen Unfall baut. Manchmal baut er halt einen Unfall. Und beim so passieren die. Und mit dem autonom fahrenden Fahrzeug denkt man, ah, der kann doch alles entscheiden. Und deshalb muss er auch immer, immer alles richtig entscheiden. Und er darf sich keinen einzigen Fehler erlauben. Wenn der aber jetzt genauso mit den Daten gefüttert ist, wie fährt ein Fahrzeug, wie muss man denn fahren? Und dann hat man das Dilemma, naja, wenn man in Deutschland sich immer an alle Tempolimits hält und das einprogrammiert, dann ist man ein Verkehrshindernis in bestimmten Umständen. Darf man dem jetzt eine Regelabweichung einprogrammieren? Weiß ich nicht. Ne? Das ist ja genauso schnell, wie der vorne fährt. Oder soll er immer 80 fahren? Oder soll er? Also das ist im Detail sehr, sehr schwer, da eine Balance zu finden. Aber wichtig ist, dass es auch den Softwareentwicklern bewusst ist, welchen Einfluss ihre, meinetwegen, technischen Entscheidungen auf die Gesellschaft haben am Ende.
Ja. Eben wie du gerade sagtest, ich stelle mir das auch wahnsinnig schwer vor. Ich sitze in der Bank und der Algorithmus sagt mir, nee, Person XY kriegt keinen Kredit. Halte ich mich daran, widerspreche ich und sage, da ist aber was Menschliches, weil wir bringen ja vielleicht auch Sympathie und Gefühle mit ein und haben Verständnis für die Situation. Wie entscheide ich mich da? Und habe ich die Freiheit vielleicht auch vor meinem Chef dann zu sagen, hey, der Algorithmus so, ich so, was machen wir jetzt?
Ja. Das ist... Also das im Kreditwesen ist es tatsächlich so, dass sich das in den letzten Jahrzehnten dramatisch gewandelt hat. Früher war das der Filialleiter, der das einfach entschieden hat. Heute gibt's die Entscheidung aus der Kreditabteilung in der Zentrale auf Basis dieser Daten. Das hat dazu geführt, dass es eben nicht so viele Kulanzkredite gibt sozusagen und dann damit haben die Banken ihre Risiken besser im Griff. Das stimmt schon. Die Frage wäre eher, wenn ein Kunde einen Kredit will und er kriegt ihn bei der einen Bank nicht, weil die Bank ihn falsch beurteilt, dann ist es eine Chance für eine andere Bank, dem einen Kredit zu geben. Wenn die Bank richtig urteilt, dass sie den Kredit nicht gibt, weil er den nicht bedienen kann, dann wird dieser Kunde möglicherweise anderswo auch keinen kriegen. Mhm. Also so ist der Wettbewerb auch extrem wichtig, um Diversity herzustellen. Und das ist die eigentliche Chance, die dahinter liegt, dass der Kunde seine Macht dann auch ausspielt und sagt, wenn die Bank mir das nicht erklären kann, ist das schon ein Nachteil, da will ich mit der gar kein Geschäft machen. Und wenn dann probiere ich es woanders und dann ist die Risikoeinschätzung da vielleicht eine andere.
Ich vermute eben, wie wir schon gesagt haben, da braucht es wirklich noch viel Aufklärung, um zu wissen, hey, wo denke ich selbstständig, wo sage ich da, ist es objektiver, und um wirklich auch zwischen Mensch und Maschine oder AI da ein gut laufendes Uhrwerk herzustellen.
Was vielleicht noch ein besseres Beispiel ist, wo das zusammenarbeitet in der Tumorbehandlung, Tumorerkennung, gibt's ganz viel, ganz große Fortschritte, wo man auch Bilderkennung nutzt. Man sieht ein Bild von einer Lunge meinetwegen und sieht dort verdächtige Stellen. Mhm. Und am Anfang war so ein bisschen die Utopie auch in der AI-Szene, in der Tech-Szene, dass irgendwann die AI besser weiß, ob es ein Tumor ist oder nicht. Mhm. Mit dem Hintergrund, dass man so eine Maschine füttern kann mit zehntausenden Bildern von hunderten von diesen Apparaten und dem dann quasi ein Erfahrungswissen mitgeben kann, dass der einzelne Radiologe gar nicht haben kann, weil der ja zwar auch viele Bilder anguckt, aber halt auch nicht alle oder auch nicht so viele. Aber davon geht man heute ab. Man stellt es nicht in Gegensatz, sondern die AI ist heute, und das wird umgesetzt, die gibt dem Radiologen einen Hinweis und sagt, hier haben wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, haben wir eine verdächtige Stelle. Ich würde hier hingucken. Mhm. Versus da oben, der Fleck, den du da siehst, das ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein Defekt in der Optik des Geräts oder irgendwas anderes oder eine alte Narbe oder dass man solche Hinweise gibt, hier glaube ich, ist es kritisch und hier glaube ich, ist es unkritisch. Und damit kann der Radiologe selber reingucken und ist dann effizienter in seiner Arbeit und wird dann am Ende auch entlastet in bestimmten Bereichen, dass er schneller zu den kritischen Fragen kommt.
Also liegt die große Chance darin, quasi AI eher als Part wie in einer Beziehung zu sehen. Wir Menschen sind unterschiedlich und können uns unterstützen und da gibt es Reibung, und so wird es mit AI auch sein.
Ja, genau. AI, KI.
Ja, beides. Um es einfach ein bisschen geläufiger zu machen, das ist tatsächlich das Gleiche, ja. Jetzt haben wir schon gesagt, Mobilität, Umwelt, Smart City, Medizin, das sind alles Bereiche, wo die KI-Technologien am meisten helfen, was bringen oder unterstützen können. Noch weitere Bereiche?
Ja, also was wir alle kennen aus der Erfahrung ist E-Commerce, Handel. Diese sogenannte Recommenders, die Recommender Engines, also die Frage, Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch jenes gekauft. Mhm. Das ist eine der gängigsten Anwendungen von diesen Technologien. Das ist auch möglicherweise für viele eine Hilfestellung, dass man sagt, aha, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Parkett gekauft habe, brauche ich einen Kleber dazu. Also das ist sehr, sehr offensichtlich. Manchmal ist das aber auch wieder eine übergriffige Formulierung. Wenn man einmal auf einem Produkt war, wird man dann im ganzen Internet verfolgt mit diesem Produktbild. Ja. Dann das ist so auch so eine Geschichte. Aber am Ende muss man sagen, das lohnt sich für die Händler, weil das ist eine einfache Methode, den Umsatz zu steigern, wenn man darauf eingeht und das einfach dem Kunden immer wieder anbietet. Das funktioniert schlicht und einfach.
Und vermutlich, wenn ich jetzt bei einer Person kaufen würde, die würde auch sagen, hey, Laminat, brauchen Sie vielleicht noch Kleber?
Ja, genau. Das ersetzt so ein bisschen den kundigen Verkäufer, der dann einfach das Next Best Offer eigentlich anbieten würde. Würde sagen, naja, eigentlich, da brauchst du aber noch einen Zollstock dazu, um das auszumessen, oder das Teil, mit dem man den Kleber verstreicht, wie auch immer. Das war im Handel, hat man mal davon gesprochen, dass der Big Data sozusagen den Tante-Emma-Laden skaliert, dass jetzt jeder das tun kann. Mhm. Und da gibt's auch Anekdoten in der Branche, dass man schon zurückgegangen ist, dass man nicht die bestmöglichen Empfehlungen liefert, um dem Kunden nicht zu zeigen, wie genau man ihn versteht, weil das ist auch das macht uns ja dann auch ein bisschen betroffen, dass man so ausrechenbar ist, dass man genau weiß, du wirst jetzt natürlich, wenn der neue Film auf DVD oder Blu-ray rauskommt, den wirst du kaufen, weil du hast den dann auf Netflix schon geguckt und du kaufst dir eigentlich immer den Film, weil du ihn zu Weihnachten verschenkst. Wenn der Algorithmus dich so gut kennt, dann ist das etwas, womit man ungern konfrontiert wird.
Ja, und vor allen Dingen, wenn wir beim Tante-Emma-Laden sind, ist es ja trotzdem auch, da hat die Person, die dahinter hinter der Theke steht, hat vielleicht Erfahrung, hey, kauf nicht das Mehl, sondern das, weil damit hast du die Erfahrung. Also es hat halt alles wirklich
zwei Seiten. Ja, früher, meine Eltern haben mir das auch erzählt, in den kleinen Läden in dem Dorf, in dem ich herkomme, da hat der Kaufmann hinter der Theke gewusst, wann der Hochzeitstag ist oder wann der Geburtstag ist. Weil da gab's halt, und dann wurde man dann von dem erinnert. Da musst du jetzt dran denken, ne, dass da jetzt, kauf doch mal, hier habe ich Pralinen. Ne?
Also Pralinen für die Frau.
Das ist sozusagen eine sehr personalisierte Recommender-Engine, die sehr übergriffig war und der man aber nicht auskommen konnte. Und das will man aber nicht nachbauen. Also das ist etwas, das will man nicht erleben. Dafür zieht man dann auch weg und denkt sich, nee, komm.
Zum einen ist es ja schön, wenn man nochmal erinnert wird, wenn man es wirklich vergisst. Zum anderen gibt man es vielleicht aber auch in den Kalender ein. Ja, es ist. Ja. An welchen Stellen braucht es deiner Meinung nach mehr kreative Ideen und Leistungen, um künstliche Intelligenz voranzubringen, jetzt auch gerade für Kunst und Kreativwirtschaft, so im Sinne von Spillover?
Schwierige Frage. Mhm. Wir haben uns mal Gedanken gemacht in so einem, wir haben das Artificial Intelligence genannt, wo wir überlegt haben, wie man Kunst und AI zusammenbringen kann und kamen dann auf dieser Metaebene mit den Kreativprozessen, dass meinetwegen unsere großen Kunden, die Banken, Versicherungen, unsere Technologie besser einsetzen können, wenn die ab und zu mal einen Impuls von einem Startup kriegen, die aus der ganz anderen Branche kommen und um die Ecke denken und sagen, ja, du kannst doch auch mal, was weiß ich, denk doch mal Versicherungswesen nicht von deinen Bestandsverträgen und deiner Infrastruktur her, sondern von der App. Mhm. Wie funktioniert das, wenn ein Kunde einen Vertrag abschließt? Wie viele Sachen muss er da durchklicken? Das versteht er doch gar nicht. Und also konkret hier die GetSafe, die App hier in Heidelberg, wenn die sich mit den Kollegen von Ergo-Versicherung unterhalten würden und da ein bisschen miteinander reden würden oder die einen gucken sich das an und dann könnten die viel voneinander lernen. Es sind natürlich Wettbewerber in gewisser Weise, aber sowas zu inszenieren ist interessant. Was jetzt Kreativität angeht, es gibt eine Komplexität in der Darstellung von Informationen. Wie kann man Informationen überhaupt so darstellen, dass man damit umgehen kann, dass man die erfassen kann? Visualisierung, 3D-Modelle. Wie kann man ein Kundenprofil so darstellen, dass man das versteht, dass man damit arbeiten kann? Da könnte es Möglichkeiten geben, dass man sagt, naja, man kann 3D-Modelle bauen, man kann Simulationen fahren, wie auch immer. Das ist aber ehrlicherweise ein bisschen gezwungen. Also ich sehe da den ganz engen Anknüpfungspunkt nicht so sehr. Ich fand es umgekehrt spannend zu sehen, dass es das natürlich auch Künstler gibt, die AI einsetzen, um meinetwegen ein Bild von einem Computer malen zu lassen, indem man füttert das mit hunderttausenden Bildern und gibt noch irgendeinen Input-Parameter und dann druckt der Computer ein Bild aus, das noch nie jemand vorher gesehen hat. Das ist dann Kunst. Mhm. Und das evoziert natürlich dann eine Diskussion darüber, ist der kreativ? Dieser Algorithmus, wenn der ein Bild produziert, was es noch nie gab, aber sich auf mehr oder weniger berechnend auf andere bezieht, mit denen er gefüttert wurde.
Ja.
Das ist schon mal eine Diskussion wert. Und dann gibt's bei iRobot von Will Smith gibt's einen coolen Dialog, wo dann der Roboter sich mit dem Menschen unterhält und der Mensch sagt, ganz ehrlich, du Computer, du wirst nie keine Oper komponieren, du wirst keine Bilder malen. Und der Computer fragt nur lässig zurück, ja, machst du das denn? Wie kreativ bist du denn, du sozusagen Otto Normalmensch, du hast auch noch nie eine Oper programmiert, komponiert. Mhm. Dieses Spannungsfeld auszuloten, das finde ich wichtig. Und das finde ich auch inspirierend. Und da habe ich schon viel gelernt. Also das ist auch was wir auch gerne machen, ja.
Was ihr vermutlich auch jetzt innerhalb des letzten Jahres viel gemacht habt. Also da ist die Digitalisierung ja auch weit vorangeschritten. Und gerade was auch Wirtschaft und Unternehmen angeht, Bildung, Gesellschaft, Politik, das hat sich jetzt wahnsinnig beschleunigt. Lassen sich da ähnliche Beobachtungen auf das Thema KI machen? Also hat sich die Pandemie da auch nochmal, gab es mehr Akzeptanz oder gibt es mehr Akzeptanz jetzt dafür?
Vielleicht nicht explizit KI, aber schon Digitalisierungstechnologien, dass man sagt, ja, es gibt bestimmte Prozesse. Das berühmteste Beispiel ist ja das Fax vom Gesundheitsamt, dass man das ersetzen muss durch irgendein Webinterface. Mhm. Also das hat sicherlich in dem Gesundheitsbereich jetzt schon gezeigt, dass man da viel digitalisieren kann. Und das hat auch viele zum Nachdenken gebracht, was man da noch tun kann. Das sieht man auf jeden Fall. Wir sehen auch, dass weltweit agierende Konzerne, ich nenne mal ein Beispiel Nestle. Nestle ist ein Kunde von uns, übrigens auch von SAP und von anderen auch, aber die optimieren den Absatz ihrer Produkte. Und die haben dann diese Daten, die man aus der Corona-Pandemie hatte, auf ihre eigenen internen Vertriebsdaten gemappt und haben versucht, noch besser herauszufinden, wie kriege ich es hin, meine Lieferketten stabil zu halten. Dass ich sage, naja, wenn jetzt das eine Land in Lockdown geht und ich komme und dann dürfen auch keine, wenn die Grenzen geschlossen, ich kriege keine Rohstoffe mehr, dann kann ich dieses Produkt hier nicht mehr produzieren. Also muss ich vielleicht meine Absatzwege neu planen, muss das alles optimieren. Das führt schon dazu, weil das kann kein Mensch überblicken. Das ist so komplex. Und dieser Stressfaktor mit Corona, der ist so außergewöhnlich, dass man das nicht vorhersehen konnte. Das geht nur, indem man jetzt mit verstärktem Einsatz von KI oder analytischen Technologien das weiter optimiert. Also insofern schon, ja, da gibt es sicherlich neue Anwendungsfälle, die es da gibt. Ich muss aber auch dazu sagen, jetzt in unserem Bereich, es gab natürlich auch Branchen, denen nicht zu helfen war sozusagen. Also den Tourismuskonzern, der mit unserer Hilfe die Reiserouten optimiert oder eine Fluglinie, die Platzvergabe Platz- und Preisvergabe in den Flugzeugen optimiert, die hatten dieses Jahr keinen Bedarf an zusätzlicher KI. Ja.
Ist bei euch was Neues entstanden durch die Situation? Also gut, es gibt ja jetzt zum einen viele Branchen, auch der Kultur- und Kreativwirtschaft insbesondere, die wegen der Corona-Pandemie jetzt wirtschaftliche Schwierigkeiten hatten. Dann ist es ja eher so im Softwarebereich, da hört man ja schon eher, dass es sich durch Corona eher wirtschaftlich positiver entwickelt hat. War das bei euch auch so?
Ja, es ist schon so, dass wir das gut aufgefangen haben. Dadurch, dass wir als Softwareunternehmen sehr breit aufgestellt sind, gab es Branchen, die nicht investiert haben, andere, die haben mehr investiert. E-Commerce zum Beispiel.
Ja.
Wir haben intern schon auch viel gelernt. Also das hat schon was bewegt bei uns. Wir sind ja als Landesgesellschaft in Deutschland immer so ein bisschen an der langen Leine vom Headquarter. Aber in dem Moment, wo jetzt alle, die an einem globalen Projekt arbeiten, die gleiche Infrastruktur haben, nämlich die gleiche Videokonferenzplattform, ist das ein bisschen egalitärer geworden. Mhm. Man kann da gleich miteinander reden. Versus vorher war das so, da war dann meinetwegen der Europäer der Einzige, der in einen Raum von amerikanischen Kollegen reingeschaltet wurde. Mhm. Und dann war die Stimme Europas da ein bisschen anders zu hören. Das lässt sich jetzt virtuell viel, viel besser organisieren. Das haben wir schon gelernt. Auch eine andere Sache haben wir gemacht. Wir haben um der Krise sozusagen, am Anfang wussten wir nicht, wie alle nicht, wie schnell wir reagieren müssen, wie hart wir reagieren müssen, haben wir eine neue Struktur eingeführt, so eine Art von, wir nennen das, aus dem amerikanischen Militär kommt das Internal Command System, ICS, in dem wir eine Parallelstruktur aufgebaut haben, die sehr, sehr schnell agiert und sehr, sehr schnell Entscheidungen treffen kann. Mhm. Und denen haben wir quasi Aufgaben gegeben und die haben dazu geführt, dass wir zum Beispiel, wenn wir in einem Land, nämlich zum Beispiel in Deutschland, mit dem Intensivregister einen Use Case gefunden haben, der funktioniert hat, dass wir den möglichst schnell transferieren an möglichst viele andere Länder. Mhm. Und das hat dann in Spanien dazu geführt, dass die sowas Ähnliches mit uns gemacht haben. Das war ein ganz konkreter Effekt. Oder wir haben auch in der Pharmaforschung, sind wir mit vielen Pharmaunternehmen, sind wir in der Wirksamkeitsforschung ihrer Medikamente seit Jahrzehnten unterwegs. Mhm. Haben wir in den USA ein Modell entwickelt, das man dafür verwenden kann und haben das dann auch sozusagen in der ganzen Welt schneller kommuniziert und angeboten und in Projekten genutzt. Also das hat schon dazu geführt, dass wir schneller geworden sind.
Es klingt auch sehr verknüpft und doch sind wir ja weltweit betrachtet auf relativ differenten Bereichen oder wir haben wirklich sehr verschiedene Stati.
Ja, man konnte das in einem globalen Konzern ganz gut beobachten. Also die Asiaten, die Chinesen, die haben dann schon wieder angefangen zu feiern und da ging die Welle bei uns erst so richtig los. Mhm. Und hätten wir da genauer hingehört, ehrlicherweise, dann hätten wir schon früher antizipieren können, wie das denn so wird. Mhm. Also das ist schon auch jetzt wieder interessant, weil jetzt USA natürlich eines der stärkst betroffenen Länder ist. Unser Headquarter sitzt in USA. Mhm. Die Kollegen in China, die scharen mit den Hufen, die würden gern mehr machen im Sinne, aber wir haben noch Reiseeinschränkungen und Veranstaltungseinschränkungen. Wir wollen einfach alles beitragen, dass wir keine Verbreitung fördern. Also es gibt eben keine SaaS-Veranstaltung weltweit nicht. Und das ist so ein bisschen, muss man austarieren. Wir versuchen das jetzt über so gestufte Mechanismen zu regeln, dass wir sagen, es gibt zwar eine zentrale Vorgabe, aber es gibt lokale Lockerungen. Mhm. Also sozusagen ähnlich wie auch in den Inzidenzwerten der Landkreise hier.
Ja. Wie hat sich eure Arbeitsweise verändert? Du hast ja vorhin gesagt, früher war das ein Hotel. Das heißt, ihr habt vielleicht viele Einzelbüros, also macht's das Arbeiten vielleicht ein bisschen leichter?
Ich muss sagen, die Kollegen klagen schon ein bisschen durch die Flut von Meetings, die sich aneinander kleben. Früher hat man viele Sachen auf dem Flur besprochen und hat auch nach einem Meeting einen Übergang zum nächsten Meeting gehabt, weil man dann den Meetingraum verlassen hat und ist dann ins Gespräch gekommen. Das ist, diese Zeit gibt's nicht mehr, sondern das eine Meeting hört auf und dann fängt das nächste an. Ja. Und da versuchen wir jetzt auch schon dagegen zu halten und sagen, versucht mal bitte, macht mindestens 10 Minuten Pause dazwischen und lasst die Leute mal durchatmen. Und es muss nicht immer die Kamera an sein, das setzt die Leute auch unter Druck. Das hat den Vorteil, dass man sich viel besser kennengelernt hat. Also ich kenne jetzt die Wohnzimmer ganz vieler Kollegen, auch deren Kinder und Wohnsituationen und die Haustiere. Das führt schon dazu, dass man sich näher kennenlernt. Vor allem mit denen, die nicht in Heidelberg waren. Aber die in Heidelberg sind, die vermissen das schon extrem, dass man auch das spontane Gespräch mal hat. Erinnere ich mich, wir haben unser folgend den Regularien unser Casino noch lange aufgehabt, wo wir Mittagspause machen. Das war auch unter Corona-Bedingungen mit Abstand, konnte man da noch sitzen und essen. Und wenn man mal im Büro war, was erlaubt ist, aber wir ermuntern zum Homeoffice, dann konnte es durchaus sein, dass man dort einem Kollegen begegnet ist, mit dem man zwar nichts zu tun hat, der einem aber viel zu sagen hatte. Und dann merkt man an den ein, zwei Gesprächen dieser Art, die ich hatte, was uns verloren gegangen ist. Und das ist vielleicht auch so ein Kreativimpuls, der spontane, der nicht geplante, das Gespräch zwischendurch. Und das ist extrem wertvoll, extrem wichtig. Das merken auch die Kunden, wenn man nicht interagiert in Persona. Und auch mal die nonverbalen Reaktionen mit einbeziehen kann, das Stirnrunzeln und so, und dann nochmal drauf eingeht, dann die Zwischentöne. Das ist auch das, was am Ende auch Innovationen treibt. Sagt, ja, komm, da trauen wir uns jetzt, das machen wir jetzt, das ziehen wir durch. Das lässt sich in einem persönlichen Gespräch leichter vereinbaren als in der E-Mail oder in der Videokonferenz.
Und doch finde ich spannend, um das Positive nochmal hervorzuheben, dass man sagt, hey, trotz der Distanz, trotz der Entfernung und der Digitalisierung, hast du gerade gesagt, habe ich ganz viele Mitarbeiter besser kennengelernt, deren Wohnzimmer, deren Kinder, deren Haustiere. Also das hätte man ja vorher auch nicht gedacht, dass das auf Distanz so gut passiert. Das heißt, es ist einfach nochmal eine andere Perspektive, die sich in dieses Gesamtgefüge meines Gegenübers quasi erweitert, was ich kennenlerne. Und natürlich ersetzt das nicht unsere persönlichen Kontakte, weil wir sind Menschen, wir brauchen diese eben nonverbale Kommunikation und das Gemeinsame.
Ja, auf jeden Fall. Wir tun uns ehrlicherweise schwer, um neue Kunden kennenzulernen. Mhm. Das ist, in unserer Branche hat man das häufig gemacht auf Veranstaltungen, Kongresse, Events, wo man als Sponsor aufgetreten ist, als Redner und hat dort das zufällige Gespräch, ja, ein bisschen mehr vom Zufall weggenommen, aber man hat versucht, dort Leute kennenzulernen. Und das ist heute schwer geworden. Ja.
Ich denke auch, dass trotz der ganzen Digitalisierung und sozialen Medien das Netzwerken doch erstmal ein persönlicher Kontakt war und der sich danach weiter gehalten hat. Und jetzt ist es ja häufig doch auch ein Nebenbei-Medium, bin ich mal kurz hier, Social Media, aber nicht mit vollkommener Aufmerksamkeit oder so. Da brauchst du vielleicht auch Räume, dass man sagt, hey, da lerne ich jemanden kennen. Das ist wirklich zum Netzwerken.
Ja. Man tut sich auch schwer. Ich habe das versucht jetzt bei mir ein bisschen einzubauen, dass ich einmal die Woche mit jemandem mich verabrede, mit dem ich beruflich kein konkretes Projekt habe. Auch ehemalige Kollegen, auch ein bisschen außerhalb meiner Bubble sozusagen. Und wo ich das Gespräch suche, vielleicht tatsächlich unter dem Aspekt, ich will mal einfach nur reden, mal gucken, es wird sich was ergeben. Ja. Aber das ist ein mühsamer Zusatzaufwand und das ersetzt nicht, also manchmal ist es so, gerade in Heidelberg passiert es ja gelegentlich, wenn dann, dass man sich auf der Straße begegnet, auch mit Kollegen oder ehemaligen Kollegen, das gibt es jetzt nicht. Ne? Und dann das zu ersetzen, ist ein Zusatzaufwand, den man aktiv betreiben muss. Und die Leute, die das nicht tun, die sieht man dann manchmal auch nicht mehr. Ne? Also wer sich in den Videokonferenzen nicht mit der Kamera zeigt, der verschwimmt dann auch so ein bisschen aus der ganzen Welt. Ja. Das ist aber, da tun sich alle, geben sich alle die größte Mühe und wir kriegen es immerhin noch ganz gut hin. Wir hatten eine tolle Weihnachtsfeier zum Beispiel, eine virtuelle Weihnachtsfeier. Das hat echt super geklappt. Wir haben jedem Mitarbeiter was geschickt und haben dann so Päckchen ausgepackt und hatten einen Zauberer, der hat dann irgendwie mit den Leuten interagiert und da war erst am Anfang große Skepsis, kann das funktionieren, aber es hat funktioniert und es hat wieder ein ganz eigenes Erlebnis geschaffen und es geht schon, es ist nicht alles schlecht. Ja.
Wir sind eben gezwungen, jetzt die Dinge auszuprobieren und dadurch erfährt man ja oft erst, hey, was ist auch die Kehrseite der Medaille? Ja. Welche Veränderungen werden voraussichtlich nach Corona Bestand haben? Was glaubst du? Was ist deine Vision?
Ich glaube, dass viele, viele Unternehmen und viele Menschen verstanden haben, wie man Kontakt halten kann, auch ohne viel zu reisen. Mhm. Das wird ein Stück weit bleiben. Ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, ich habe noch nie so viel mit meiner Mutter geskypt. Und die ist jetzt 84 und die kriegt das hin. Und das hätte ich vorher nicht so oft gemacht. Und jetzt ist das für sie ein ganz normales Medium. Und das ist toll, weil das einfach schneller funktioniert, weil das da ist. Auch mit Kollegen, die man vorher nicht so im Zugriff hatte, weil die in einem anderen Ort waren. Die haben sich auch dran gewöhnt, dass man mal um 8.30 Uhr mal kurz durchklingelt oder mal einen Termin einstellt und mal einfach nur einen Schwatz hält. Mhm. Das wird bleiben. Und in der Welt da draußen, also auch wenn man jetzt auf SAS wieder guckt, ich glaube, da haben viele verstanden, dass man mit Methoden der künstlichen Intelligenz oder mit analytischer Software Lieferketten optimieren kann, dass man seine Kunden bei Laune hält. Wir hatten einen Kunden, eine große Drogeriekette, die haben sehr viel gemacht während der Pandemie, sehr viel neu gemacht, alles umgestellt, weil die konnten zum Teil eben mussten andere Produkte bewerben, andere Kundengruppen anders ansprechen. Und das ging, das konnte man tun. Und die haben da sehr positive Erfahrungen gemacht. Das wird sich fortsetzen. Aber ich glaube auch, es wird auch eine Riesenparty werden, dass ein Event nach dem anderen abgefeiert wird, privat wie beruflich. Ja.
Man hat Bedarf, sich einfach wiederzusehen und zu fühlen oder auch mal nichts zu sagen.
Ja.
Sehr schön. Vielen Dank, Thomas. Es war sehr lehrreich und wir haben definitiv gehört, Kommunikation, Transparenz und sich mit Dingen beschäftigen, um da vielleicht so ein bisschen die Vorurteile, die Bias, die persönlichen der Menschen, aber auch die des Computers irgendwie kennenzulernen.
Ja, danke für die Einladung. Hat mich gefreut.
Sehr gerne.